Hi und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Und wenn ihr jetzt ein Video von uns sehen könntet, dann würdet ihr sehen, wie breit mein Grinsen ist, denn ich habe zwei ganz wunderbare, liebe Freundinnen wieder hier in unser kleines, gemütliches Studio reingequetscht. Wir werden nämlich heute wieder mit Ina, mit Tanja, unseren lieben Mitpodcasterinnen aus Köln, hier eine Kennst du das schon Folge aufnehmen. Ja, das ist richtig. Das sind die beiden, die jetzt schon gerade vor kurzem ihre ersten Blitzvorschau vorgestellt haben und so wunderbar euch durch eine professionelle Alles aus der Toplisten-Folge durchgeleitet haben, von Anfang bis zum Wumms. Hallo Tanja, hallo Carina, schön, dass ihr da seid.
Hallo liebe Olli.
Hallo.
Wir freuen uns sehr, dass wir wieder dabei
sein
dürfen.
Wir freuen uns sehr.
Ohne euch geht das Leben weiter, aber mit euch umso besser. Und jetzt habe ich schon gleich gesagt, Ina und Tanja und einmal Carina und Tanja. Und um das aufzulösen, du reagierst eigentlich auf beide Namen, oder? Wie ist denn das mit deinem Vornamen?
Ich reagiere auf beides, das stimmt, aber es ist halt so, dass ich irgendwann festgestellt habe, ach Mensch, ich bin jetzt so erwachsen, ich kann mir jetzt einen vollständigen Vornamen leisten und irgendwie mag ich meinen Vornamen und dann haben wir irgendwann angefangen, so ein bisschen auf Carina zu gehen. Das war für niemanden schwieriger als für Tanja, genau. Aber sie macht das ganz vorbildlich.
Ist ja auch eine Person, der du ganz wichtig bist.
Das stimmt.
Solltet ihr nur rätseln, die beiden, die findet ihr natürlich nicht nur in ihren Instagram-Profilen mit Moxkaninchen und Playtension73, sondern die beiden sind auch mittlerweile eine sehr aktive und treibende Kraft hinter
der Brettspielbox.
Genau.
Tanja, du hast gerade eben so selbstbestimmt genau gesagt, du bist ja quasi das jüngste Mitglied, darf man das so sagen? Was ist so dein Ressort, um das du dich kümmerst?
Also ich war auch hinter den Kulissen immer schon so ein bisschen mit dabei, aber mittlerweile mache ich vor allen Dingen Spielerezensionen für Kinderspiele, habe mich aber letztens auch zum ersten Mal an ein Spiel gewagt, was nicht ein reines Kinderspiel ist. Also stelle mich jetzt breiter auf. Aber nicht sehr regelmäßig, aber das mit den Kinderspielen liegt mir natürlich sehr, da ich ja auch Erzieherin in der Kita bin und da komme ich natürlich sehr häufig zum Spielen mit Kindern. Und kann dann auch sehen, wie die Spiele so sehen. Und dann kann ich das einfach zu Papier bringen. Ist herrlich.
Ja, und bei Carina könnt ihr ganz regelmäßig sehr ausführliche, sehr intensive und sehr tiefgehende Rezensionen lesen zu sehr aktuellen Spielen. Carina, was war das letzte Spiel, womit du dich beschäftigt hast für die Brettspielbox?
Oh, verdammt, da erwischst du mich jetzt auf dem falschen Fuß.
War das nicht Minotaurs?
Oh ja, da hast du recht, danke schön. Ja, da du es immer Korrektur liest, hast du es genauso präsent wie ich. Genau, und du hast recht, ich fasse mich nie kurz. Das hast du ganz schön formuliert.
Ja, aber das habe ich durchaus als etwas Positives gemeint und auch so herausgestellt. Denn im Vergleich zu Instagram, wo man einfach nur 2200 Zeichen hat und sich da versucht, möglichst auszudrücken, dass jemand anderes einen Eindruck kriegt, hat man natürlich bei der Brettspielbox viel mehr Raum, um ein Spiel auch sehr viel genauer und kritischer auch zu durchleuchten. Und mit dem Minodice, da noch einmal der kleine Hinweis, wenn ihr horrende Summen ausgegeben habt für das Skull King Würfelspiel, dann gibt es jetzt eine viel günstigere Möglichkeit, an das Spiel ranzukommen, denn Minodice ist nichts anderes als eine alte Neuauflage des alten Spiels Minodice. Und statt Johoho sagt man übrigens Minotaurus.
Ja. Entschuldigung, ich war zu schnell.
Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ich habe euch gebeten, mit mir ein bisschen auf das Spiel Am goldenen Fluss zu schauen, weil das ist so hübsch, das möchte ich jetzt schon mal an dieser Stelle loswerden. Das ist so hübsch. Und damit ihr noch einen Eindruck kriegt, worum es geht, hört euch das bitte an.
Im Reich von Rokugan ist der sagenumwobene goldene Fluss ein Zeugnis grenzenlosen Wohlstands. Auf seinem schimmernden Strom segeln wohlhabende Kaufleute von einem Hafen zum nächsten, um riesige Handelsimperien zu begründen. Als angesehene Händler des berühmten Clans der Krabbe, der Mantis, des Kranichs oder des Skorpions begebt ihr euch auf eine eindrucksvolle Reise, während der ihr um Einfluss in den großen Ländereien wetteifert. Werdet ihr allen Widrigkeiten trotzen und eurem Clan nie dagewesenen Erfolg bescheren? Wer dabei das größte Ansehen erlangt, gewinnt das Spiel.
Und Ansehen sind natürlich Siegpunkte. Bevor wir da so ein bisschen gleich darauf eingehen, was Rokugan übrigens ist und warum mich das so verdammt an Kung Fu Panda erinnert, Tamja, lass uns doch mal bitte den Deckel dieser Schachtel lüften und mal reingucken, was dort alles drin ist in Am Goldenen Fluss.
Ja, wenn man die Schachtel öffnet, dann glänzt erstmal etwas einem entgegen, wenn man das Spielbrett weggenommen hat und man bekommt direkt ein bisschen Hunger auf Toffifee oder diverse andere Leckereien, die schön verpackt werden. Denn die Schachtel ist erstmal sehr gülden. Es gibt einige Fächer und da drin findet man Spielsteine in 4 verschiedenen Farben für die Clans, von denen ja gerade eben schon gesprochen wurde. Es gibt 4 Ecken, da liegen so schöne kleine Plättchen drin, die ein bisschen aussehen wie Wegweiser im ersten Moment, so pfeilartig, mit einigen Symbolen drauf. Und in der Mitte gibt es auch nochmal ein Fach, da liegen auch noch so diverse Dinge drin. Das Spielbrett ist sehr groß. Wenn man das entfaltet, entfaltet es sich sehr groß auf dem Tisch, aber da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch zu. Aber spontan ist wirklich das Erste, wo man dran dachte, wir dachten, Pralinenschachtel, was ist das?
Irgendwas zwischen Toffifee und Snackschale, genau.
Genau. Und natürlich gibt es noch die Währung, das Dinkoku. Da ist einiges an Geld mit dabei.
Ja, und das sind Münzen und die sind ziemlich dick. Also da haben sie wirklich nicht an der Qualität gespart. Übrigens ist das so ein Gen-Eindruck, den ich habe, dass da durchaus wirklich Wert darauf gelegt wurde, auch ein wertiges Spiel auf unsere Tische zu zaubern. Du hast gerade eben schon gesagt, die ganzen Spielfiguren in den verschiedenen Spielfarben, da sind auch Boote mit dabei und tatsächlich hat auch jede Spielfarbe eine besondere Art, wie die Boote gestaltet sind, die dann eben über diesen goldenen Fluss entlangfahren. Ina, du hast mich vorhin gefragt, ob ich denn wüsste, was denn überhaupt der Rokugan ist und ich musste dabei so klein bei bekennen, dass ich eigentlich die ganze Zeit geglaubt habe, dass das der Yangtze-Kiang ist, der gelbe Fluss. Ist natürlich falsch, weil es ist ja der goldene Fluss. Und dann hast du mir allerdings gesagt, pass mal auf, ich weiß da was.
Ja, ich bin ja immer so jemand, der muss sich dann nochmal genau anschauen, ist das was es wirklich gibt oder habe ich mich da irgendwie in eine Fantasy-Welt verlaufen? Und Rokugan ist eine fiktive Welt, die ist wohl die Grundlage für das Rollenspiel Legend of the Five Rings. Das ist halt, wie gesagt, eine fiktive Welt, die spielt im feudalen Japan und da kommen Samurai, Magier, Geisterwesen und so weiter drin vor, aber auch halt eben 7 Samurai-Clans und 3 von denen wurden mir dann auch irgendwie bekannt vorgestellt sozusagen. Einmal die Krabbe, einmal der Clan der Skorpione, einmal der Clan der Kraniche. Die Mantis habe ich jetzt wiederum nicht gefunden, dafür kamen bei mir irgendwie noch Löwen und Einhörner drin vor. Aber wie gesagt, also das ist wohl eine große Welt, die man sich da noch erkunden kann, wenn man Interesse dran hat.
Auf den Gedanken, dass da tatsächlich so ein bisschen Crossover zwischen verschiedenen Genres zugrunde liegen kann, möchte ich auch später nochmal drauf eingehen, wenn wir uns über die Künstlerin unterhalten, die das Ganze gestaltet hat. Aber du hast gerade eben schon gesagt, Mantis. Und wenn ich Mantis höre, dann bin ich sofort bei Kung Fu Panda und ich sehe hier diese sehr derartige Gottesanbeterin und ich sehe mich selbst Klößchen essen. Also für mich ist das tatsächlich ein Vibe, der mitschwingt bei diesem Spiel und zwar auf eine sehr positive Art und Weise. Aber was machen wir denn überhaupt, um am Goldenen Fluss möglichst gewinnbringend am Schluss vom Tisch wegzugehen?
Wir sammeln Siegpunkte, ganz klar. Ja, wenn wir eine Reihe sind, dann haben wir einen relativ klar gegliederten Ablauf, den wir auch immer schön auf unseren Tableaus noch wiederfinden. Das teilt sich dann in 4 Phasen auf. Zum einen haben wir erstmal die Möglichkeit, dass wir Gunst einsetzen, um unser Würfelergebnis zu manipulieren. Wir haben vorher nämlich immer gewürfelt und dann haben wir einen schön gestalteten Würfel, der uns dann anzeigt, überhaupt erstmal, was wir für Möglichkeiten in unserem Zug haben werden. Auf dem Würfel, der ist so ein bisschen im Doppelnutzen gestaltet, finden wir nämlich Zahlen und gleichzeitig auch Abbildungen von Regionen und die geben uns die Richtung vor und deshalb ist halt die erste Phase auch relativ wichtig, weil wir da gegebenenfalls nochmal das, was wir gewürfelt haben, ändern und in die Richtung schubsen, in die wir dann lieber wollen. Ja, das ist das Erste, was wir machen und dann kommen wir in die Aktionsphase.
In der Aktionsphase, da kann man den Würfel nutzen und da hat man drei Möglichkeiten. Entweder baut man ein Bauwerk oder segelt oder liefert Handelswaren an Kunden aus. Das kann man halt auch mit dem Würfel dafür sich entscheiden. Wollen wir auf die einzelnen Sachen genau eingehen, dann würde ich jetzt sagen, was zum Beispiel das Bauwerk ist.
Ich glaube, man kann es einfach darauf reduzieren. Entscheide ich mich für die Zahl, werde ich mit einem meiner Schiffe so viele Felder auf dem Fluss entlang reisen und dort, wo ich lande, fange ich an, Sachen einzusacken. Oder ich entscheide mich eben, etwas zu bauen, diese Bauwerke, von denen du gerade eben gesprochen hast. Und dann gibt das Würfelergebnis vor, wo ich das eben hinbaue, denn das Ganze ist in sechsfarbige Zonen unterteilt. Und für mich ist das einer der absolut größten, positivsten Aspekte des Spiels. Das sind nämlich zwei sehr einfache Möglichkeiten, für die ich mich entscheiden muss. Die dritte Möglichkeit ist, einen Kunden zufriedenzustellen. Naja, da habt ihr Handkarten auf der Hand und ihr müsst erst einmal auf dem Fluss vorangeschritten sein, um euch möglichst Ressourcen zu bringen. Also, ich habe drei Optionen und darum dreht sich das ganze Spiel. Und für mich ist das schon mal eine der wertvollsten Erkenntnisse dieses Spiels. Ich verliere mich gar nicht in irgendwelchen Produktionsketten oder ich werde gar nicht irgendwie, muss mich hinterfragen, denn ich habe gewürfelt und der Würfel sagt mir, was ich jetzt machen kann. Und wenn ich eben genügend Einfluss noch habe, dann kann ich den Würfel manipulieren. Und das fühlt sich total einfach an und das lässt sich zwar etwas umständlich erklären, aber im Spielablauf dann relativ zügig auch umsetzen. Und das Gute ist eben, am Ende meines Zuges würfle ich schon für die nächste Runde und habe dann schon wirklich Zeit, während ihr eure Züge macht, zu überlegen, was werde ich denn gleich machen. Diese Gebäude, Tanja, was gibt's denn da zu holen?
Also die Gebäude sind so aufgeteilt, wie hatte ich ja vorhin gerade schon erwähnt, die sehen aus wie ein Pfeil, also vorne gibt es eine Spitze und auf dieser Spitze, die zeigt zum Fluss. Wenn man mit seinem Schiff da lang schippert und landet, hat man eigentlich immer vier Punkte, an denen man anlanden kann und Belohnungen bekommt. Das heißt, die darf man einsammeln und das können sein Geld oder Koku, Geld, also Währung. Es können die Handelswaren sein, also Porzellan, Reis oder Seide.
Oder wie man es auch ganz despektierlich sagen kann, pink, grün oder blau.
Ja, das würden wir aber nicht tun.
Nein, ihr würde das nicht tun. Ich tue das.
Ja, oder man kann da auch Siegpunkte bekommen. Also die darf man dann direkt auf der Leiste gehen. Das sind so Ansehenspunkte. Oder man kann auch Einfluss erhalten, weil es gibt ja diese sechs verschiedenen Regionen, von denen du erzählt hast. Und da möchte man, da kommen wir gleich noch zu, Einfluss bekommen. Und das kann man da auch bekommen. Das Schöne ist, wenn man die Gebäude selber besitzt, bekommt man noch so einen kleinen Obolus. Also nochmal eine Belohnung obendrauf. Und da gibt es dann halt unterschiedliche Dinge. Man kann nochmal Geld bekommen oder man bekommt nochmal eine Gunst. Also man wird immer ständig irgendwie belohnt, wenn man auch genügend Bauwerke gebaut hat. Dann bekommt man immer nochmal hier und da was zusätzlich.
Und die anderen einen besuchen kommen. Das ist der wesentliche Punkt.
Ja, ja. Irgendwann werden sie einen besuchen.
Da muss man eben die attraktiven Gebäude dorthin bauen, damit die anderen gerne an diesen Häfen anlegen. Ich habe das für mich so reduziert, weil es ja am Fluss ist, sind das Häfen, Gebäude. Ich versuche das so immer thematisch für mich selber runterzubrechen. Aber lass uns mal auf diese farbigen Bereiche kommen und die Wertungen. Carina, was passiert da?
Ja, wir haben, wie gesagt, die sechs Regionen, in denen wir Einfluss erlangen können. Das heißt, immer wenn wir Bauwerke bauen, da im Wesentlichen können wir unseren Einfluss in den einzelnen Regionen ausbauen. Und das ist halt relativ entscheidend fürs Spielende, weil da wollen wir möglichst weit auf den Leisten voranschreiten, weil jede dieser Regionen eine eigene Wertungsleiste hat. Die sind auch schön flexibel, dass man sie in jedem Spiel den Regionen anders zuteilen kann. Und je nachdem, wer am weitesten ist, bekommt halt am Ende des Spiels halt eben auch die meisten Punkte für den Einfluss in den Regionen. Und manchmal gibt es halt eben auch was für den zweiten und dritten Platz. Manchmal gibt es nur was für den zweiten Platz. Ja, und dann schaut man halt eben, dass man seinen Marker auf der Leiste möglichst weit geschubst bekommt. Und auf dem Weg dahin kann man noch das ein oder andere einsammeln, was ich jetzt Seide, Porzellan oder Reis nennen würde, du mit Farben benennst. Oder man findet vielleicht noch ein bisschen Geld auf dem Weg oder Siegpunkte.
Ja, und das ist auch ein ganz spannender Aspekt. Zum einen hat man so einen Renncharakter drin, denn du möchtest natürlich am Ende des Spiels auf diesen Leisten am weitesten gekommen sein, damit du die meisten Siegpunkte ausgezahlt bekommst. Gleichzeitig gibt es unterschiedliche Leisten, die unterschiedlich attraktiv sind. Und du hast noch das Problem, dass du nur auf den Leisten voranschreiten darfst, wenn du eben in Regionen baust, auf denen noch Bauplätze übrig sind. Und die werden auch teurer, nämlich wer spät baut, zahlt mehr. Und dafür gibt's ja dann die Roku aus dem Roku-Kinderland. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind die Kunden oder wie ich es nenne, die Aufträge, die man mit Rot, Grün und Blau bezahlt. Tanja, was hat's damit auf sich?
Ja, jeder hat zwei Karten per se schon mal auf der Hand und das sind dann halt verschiedene Personen. Also es gibt einen Händler oder eine Handwerkerin, dann gibt es auch die Ältesten und noch eine.
Den Adligen,
genau, und den Mönch. Und die haben so Bestellungen aufgegeben und diese Bestellungen wollen wir erfüllen. Das heißt, wir geben die Ressourcen ab und dann gibt es im Endeffekt erstmal Einfluss in dem Bereich, wo wir ihn eingesetzt haben, weil jeder ist einer Region zugeordnet. Dann dürfen wir wieder auf der Einflussleiste weiter nach vorne. Manchmal bringen die auch Vergünstigungen beim Bauen von Gebäuden oder es gibt der per se nachher die Punkte halt verdoppelt am Ende des Spiels. Dann gibt es halt noch den Adligen mit dem Boot. Dann kommt das Boot dazu und zwar das Kaiserboot. Wir haben eigentlich zwei normale Boote und dann kommt das Kaiserboot dazu und dann gibt es immer, wenn man das Kaiserboot bewegt, bestimmte Boote. Da gibt es auch verschiedene Karten, die man kombinieren kann, je nachdem, was man so ausspielt. Und es gibt am Ende der Leiste den Händler. Da ist es immer so, wenn man am Ende des Flusses ankommt und man einen Marker dort liegen hat, bekommt man da auch noch den einen oder anderen Bonus. Es kann Geld sein oder nochmal ein Rohstoff, weil sonst bekommt man drei Geld oder einen Rohstoff. Und dadurch bekommt man ein bisschen mehr. Also man wird immer belohnt. Also entweder gibt es halt am Schluss des Spiels noch Vergünstigungen oder Belohnungen oder halt eben während des Spiels, weil das Geld und die Rohstoffe sind am Ende gar nichts mehr wert. Und wenn man halt eben dann solche Karten hat, dann sind drei Rohstoffe vielleicht noch einen Punkt wert oder fünf Geld noch einen Punkt wert. Und das macht es manchmal auch aus.
Und tatsächlich kann man eben auch über dieses Zufriedenstellen dieser Kunden dann gucken, dass man in verschiedenen Bereichen des Spiels dann noch einen Vorteil erreicht, den die anderen nicht haben. Und zum Beispiel auch davon partizipieren, dass die anderen schon was gebaut haben, wo ich mich dann einfach mit draufsetze und dann eben halt auch ein Einkommen generiere. Oder dass ich eben halt vergünstigt bauen kann. Also da sind sehr viele Möglichkeiten und alle fünf Kunden sind sehr unterschiedlich. Und habt ihr für euch schon so eure liebsten Effekte herausgefunden? Weil ich bin immer dabei, eigentlich eher zu gucken, was kann ich mir leisten? Also ich schaue so gar nicht so sehr, was können die für mich tun, sondern ich bin einfach mal froh, welche zu haben und dann gucke ich, was sie für mich machen.
Also grundsätzlich habe ich bei dir schon gemerkt, dass du gerne dieses Kaiserschiff baust.
Ja, ich baue mir immer das immer. Große Schiff.
Das ja, das ist so ein Angeberschiff, ne? Das passt zu dir. Ja.
Interessanterweise habe ich den Mönch so gut wie nie gebaut bisher. Wobei das ja eigentlich schon ganz gut sein kann, dass man sich auch noch zu einem Gebäude dazusetzt, weil dann bekäme man auch die Belohnung, weil man ist auch Besitzer. Aber irgendwie ist es da noch nie wirklich zu gekommen. Ich finde Händler und Ältestenfeld, also dass man die, also den Ältesten, dass man dann die Siegpunkte verdoppelt, das finde ich schon sehr stark. Da kann man nämlich, selbst wenn man sich den ersten Platz teilt, dann werden ja die Punkte zusammengerechnet und durch zwei geteilt. Wenn die dann aber wieder verdoppelt werden, dann kann da trotzdem schon mal so 18 Punkte bei rausspringen und die sind schon entscheidend.
Ja, und dann siehst du, wie dieser Wertungspöppel ganz schön an dir vorbeizieht und auf dieser wunderbar gestalteten Siegpunktleiste dann weit vor dir steht. Ich habe noch eine Frage für euch, wenn wir schon gerade auf dem Fluss sind, der ja ein maßgebliches Symbol und Bestandteil dieses Spiels ist. Der Fluss ist ja irgendwann vorbei. Und dann kommt man in ein Rundenende oder in ein Flussende. Und das hat zumindest mal mir am Anfang ein bisschen Probleme gemacht, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich dorthin komme, vergesse ich zu zählen. Denn ich rücke normalerweise 1, 2, 3, aber wenn ich an das Ende des Flusses komme, zähle ich 1, 2, bin im Fluss, bekomme was und oben zähle ich 3 weiter. Habe ich das so richtig verstanden und muss ich mich mathematisch umstellen oder spiele ich das falsch?
Nein, nein, du spielst das vollkommen richtig, aber ich finde auch, diese Reise ist zu Ende, dieser Begriff, der macht so stutzig, auch beim Erklären, weil ich finde, das Spiel kann man auch sehr gut erklären. Wie, aber die Reise ist doch zu Ende. Nein, nein, also du fängst dann oben am Fluss oben wieder an. Und du musst dann weiterzählen. Das ist so ein Punkt, der hakelt so ein bisschen.
Ja, Leute, das ist poetisch. Das Ende der Reise ist einfach ein neuer Anfang. Ja, so müsst ihr das sehen.
Ja, gut. Okay.
Da fällt mir dazu ein Schalalalala.
Nee, mir fällt zu dem Spiel was ganz anderes ein. Das muss ich an dieser Stelle leider mal. Ich gebe dir jetzt einen Jingle ins Ohr zu diesem Spiel, den kriegst du nie wieder los.
Lass hören.
Das ist aber nur was für die Älteren von uns. Kennst du früher noch die Fernsehwerbung von Das goldene Blatt? Jedes Mal, wenn ich diesen Spieletitel sehe, denke ich, am goldenen Fluss.
Wenn es einmal drin ist, ist es immer, ist schlimm.
Ganz, ganz große Liebe, JD würde sich jetzt noch die letzten Haare raufen, aber mir geht es genauso. Ich spiele etwas und plötzlich setzt es sich in meinen Kopf ein und es ist musikalisch und ich krieg's nicht mehr raus. Ja, dann knirscht er immer so ein bisschen mit den Zähnen, der Große.
Dann liebe Grüße an JD an dieser Stelle. Ja, schöne Grüße.
Genau. Sing's doch bitte noch einmal für JD.
Nein, das mache ich nicht.
Doch, 1, 2, 3. Am goldenen Fluss.
Ach, wie schön. Ja, das Ende der Reise ist auch ein massiver Spielbeschleuniger, denn jedes Mal, wenn ein Schiff unten am Ende der Reise ankommt, geht eins dieser Bauwerksplättchen raus. Und dann müsst ihr euch das vorstellen, dass das zwei Staffeln mit Bauwerksplättchen sind, ist der erste Staffel verschwunden. Dann kommt der Kaiser vorbei und bedankt sich bei allen, die ein Gebäude gebaut haben und schüttet etwas aus. Und ist der zweite Staffel weg, dann endet das Spiel. Und zwar so. Jeder ist dann noch einmal dran, außer die Person, die das letzte Plättchen aktiviert hat. Diese Person kriegt nur 5 Punkte und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das fühlt sich immer viel zu schnell an.
Das stimmt.
Ja, ich finde es furchtbar. Immer wenn ich denke, jetzt geht da wieder jemand den Fluss so weit runter. Das heißt, das nächste Plättchen wird weggelegt. Ich möchte aber doch noch so viel machen. Jetzt ist schon wieder eins weg. Der Stapel ist gleich leer. Das macht es stressig. Und gerade in der zweiten Ära, also in dieser zweiten Phase, kann man ja viel mehr machen, weil viel mehr Gebäude gebaut sind. Du bekommst viel mehr Handelswaren. Du kannst noch echt einiges machen. Und dann siehst du, jetzt gleich ist es vorbei. Nur noch 2 Plättchen. Jetzt ist das letzte. Wer wird es wagen? Und dann ist immer die Frage, kann ich jetzt noch was bauen? Oder was passiert es jetzt gleich? Und das ist echt furchtbar.
Soll doch immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Vielleicht ist es dann manchmal besser, als wenn es sich hinten rauszieht.
Ja, das stimmt. Grundsätzlich ja. Aber es ist wirklich stressend.
Aber da bin ich auch froh, dass es euch auch so geht. Es ist sehr abrupt, das Ende. Und danach kommt die Auswertung. Und dann guckt man dann eben einfach noch, wie viele Punkte kriegt man für ausgespielte Karten. Bringen die noch Sonderfähigkeiten mit, die man dann umsetzen kann? Werden Roku noch zu punkten? Werden Ressourcen noch zu punkten? Man schaut sowieso, wie viel Kunden man zufriedengestellt hat. Denn je mehr Karten man ausspielen konnte, desto mehr Punkte kriegt man. Auch noch so ein Faktor, von dem ich eigentlich dachte, dass der sich viel stärker auswirken würde. Aber wenn in der Regel bekommt es jede Person so 3 bis 4 Karten auszuspielen, genau. Da sind es nur wenige Punkte Unterschied. Also da ist der Verdoppler, von dem ihr vorhin gesprochen habt, sehr viel wertvoller. Ja, und die letzte Möglichkeit, noch an Punkte zu kommen.
Das sind die Meisterschaftskarten.
Die
Meisterschaftskarten, nämlich die Frage, wie weit bin ich auf den verschiedenen Tracks nach vorne gerannt und an welcher Position befinde ich mich. Und dann ist es auch schon vorbei. Und irgendwie hat man die ganze Zeit vergessen, dass ja noch offene Aufträge auslagen. Denn während des Spiels kann man noch auf 3 offene Ziele mit den anderen wetteifern. Und das ist dann der Augenblick, an dem ich wieder gemerkt habe, ach Mann, habe ich total vergessen. Zum Beispiel gibt es solche Auftragskarten, die belohnen, wer zuerst eine besondere Stelle an einem Track erreicht hat. Oder es gibt Karten, die belohnen, wer zuerst 3 unterschiedliche Gäste bedient hat. Oder es gibt Karten, die belohnen, wer, und jetzt gehen mir gerade die Ideen aus,
in jeder Region schon mal einen seiner Marker stehen hat. Also den Einfluss in allen Regionen schon hat.
Und da behaupte ich auch, da gibt es Karten, die sind für eine erste Partie sehr viel einfacher für die anderen zu erklären. Die suche ich dann tatsächlich am Anfang aus und lege sie hin, weil das dann relativ leicht zu verstehen ist. Wann habt ihr angefangen, die asymmetrischen Fähigkeiten der verschiedenen Clans, Mantis, Kung Fu und Vollstrecke mit zu benutzen?
Ja, wir haben ihn erst einmal nutzen können, also leider, weil wir haben es ja wirklich noch nicht sehr häufig zu viert gespielt und wir haben es bei der letzten Partie, wo wir es zu viert gespielt haben, haben wir auch die Legenden, wie sie so heißen, ne?
Genau. Die Legenden des Clans,
haben wir mit reingenommen und da muss man wirklich sagen, die sind schon krass unterschiedlich, finde ich.
Also haben wir zumindest so in unserer Partie erlebt, dass die da von den Stärken her, die sie da entfalten, irgendwie unterschiedlich gewichtig sein können.
Ja, es gibt zum Beispiel bei dir war das halt so, dass du im Prinzip den Würfel so nutzen konntest, wie du wolltest.
Ja, ich konnte Bauwerke errichten, unabhängig von dem Würfelergebnis. Und das habe ich als sehr stark empfunden. Und das hat mir sehr viel Gunst gespart, die ich ausgeben musste. Und das hat zwar nicht dazu geführt, dass ich gewonnen habe, aber dass ich auf jeden Fall bei den Meisterschaftskarten auf jeden Fall sehr früh mit am Start war, weil die eine mit dabei war, die halt eben uns zur Aufgabe gegeben hat, in allen Bereichen unterwegs zu sein, und da war ich halt sehr früh durch diese Eigenschaft.
Ja, vor allen Dingen hattest du noch zusätzlich 10 Geld und deswegen und deswegen konntest du dann halt die ganzen billigen Grundstücke.
Ja, ich habe die ganzen billigen Grundstücke.
Das war so ärgerlich. Ich musste später immer auf die hohen. Das war so gemein, war das.
Ja, ich habe sie wieder alle platt gemacht.
Aber gewonnen hast du nicht.
Nee.
Tatsächlich empfinde ich auch diese Fähigkeiten als sehr unterschiedlich. Also für mich macht das eine Frage, ob ich mit 10 Geld mehr starten kann und damit am Anfang gleich locker 2-3 Gebäude bauen kann, weil ich einfach nur auf dem Fluss entlang fahren muss in verschiedenen Bereichen bauen und damit bin ich auch super schnell auf Leisten voran. Oder ob ich einfach Siegpunkte kriege, wenn ich irgendwo ankomme. Oder wenn ich 3 Siegpunkte kriege, wenn ich einen zufriedenen Kunden als erster in der Region habe. Das macht sich nicht so stark bemerkbar. Und deswegen spiele ich gar nicht so gerne mit ihnen, sondern reduziere das Spiel auf sein Grundspiel und sag, lass diese asymmetrischen Fähigkeiten weg, zeige, was du wirklich drauf hast und guck, dass du einfach durch das geschickte Einsetzen der Kunden und das Aufbauen von attraktiven Häfen am Schluss zeigst, dass du der Chef oder die Chefin am goldenen Fluss
bist. Ich würde aber
Fluss
auch wirklich nicht unbedingt jedes Mal mit diesen Karten spielen. Also es gibt genug, glaube ich, im Spiel, wo man drauf achten muss. Mir passiert zum Beispiel immer, dass andere auf meinen Flussfeldern, an denen ich baue oder gebaut habe, irgendwie landen und ich dann immer vergesse, mir die Boni einzusacken. Also es gibt genügend, worauf ich achten muss. Also zum Beispiel bekomme ich Boni bei meinen Bauwerken oder welche Fähigkeiten haben meine ausgespielten Karten. Da muss ich dann während der ganzen Partie eigentlich immer im Blick bewahren, was habe ich denn überhaupt für Möglichkeiten, was kann ich alles schon. Und da muss man eigentlich ständig präsent sein und schauen, wohin ziehen die anderen mit ihrem Schiff. Man ist ständig präsent in diesem Spiel. Also es gibt wenig Downtime, das ist natürlich sehr positiv, aber man ist auch immer irgendwie, man muss immer aufmerksam bleiben.
Ja, das stimmt. Also gerade beim Spiel zu viert ist ja unheimlich viel los auf dem Brett, ne? Also 4 Boote sind da unterwegs, dann sind da 8 Boote sind da unterwegs und dann die ganzen Plättchen und manchmal knubbeln die sich alle an einer Stelle und du denkst, hey, was ist denn hier los? Also da muss man echt alles im Auge behalten, das stimmt schon.
Ja, da sieht's schon manchmal so aus, als wäre im Suezkanal ein Frachter quer stecken geblieben.
Ganz genau so.
Carina, du hast ja am Anfang gesagt, dass dir es wichtig ist, auch so einen thematischen Hintergrund für so ein Spiel zu bekommen. Wie thematisch findest du am Goldenen Fluss?
Die Thematik, die habe ich mir jetzt gerade erst angelesen, ehrlich gesagt. Also vorher war es für mich halt doch irgendwie mein Schiff schieben und Bauwerke bauen, also wahnsinnig thematisch. Also es ist alles relativ stimmig, aber ich habe jetzt nicht für mich das Gefühl, ich tauche da total in eine Welt, aber das mache ich beim Spielen meistens nicht. Ich finde, es ist sehr rund, es ist ein rundes Paket, aber ja, es zieht mich nicht rein.
Ja, das geht uns beiden ja ähnlich. Also ich finde, das ist super schön gemacht und das mit den Schiffen ist toll gestaltet. Also das Material, das macht das alles, dass man damit gerne spielt. Aber im Endeffekt konzentriere ich mich meistens auf das, was ich mache. Aber nicht so, dass ich wirklich denke, oh, jetzt kommt der Kaiser und belohnt uns nochmal dafür, was wir denn hier alles so Schönes gebaut haben.
Also ich rufe immer, hallo Herr Kaiser, und wink ihm zu, wenn er vorbeikommt.
Ich glaube, das wird eine Reise durch alte Werbespots, die wir heute machen.
Ist so, tatsächlich. Bevor ich euch sage, was ich damals mit alten Toffifee-Schachteln gemacht habe, ich glaube, auf eine Sache können wir uns einigen, nämlich die Optik ist ein wahrer Hingucker.
Und ja, dieser absolut. Fluss ist der absolute Hammer. Da kann ich nicht aufhören hinzuschauen. Also diese asiatische Kunst ist eigentlich nicht meins, aber bei diesem Spiel gefällt mir das sehr gut. Aber dieser Fluss ist einfach toll. Ja, ja. Also den würde ich auch als bedruckte Tapete für besondere Effekte im Raum irgendwie nutzen wollen. Und ja, doch, den finde ich richtig schick.
Gestern Abend nach der Partie im Brett und Bohne, bei dem ich mit Akif und Dennis gespielt habe, dachte ich mir, der Spielplan ist eigentlich so schön. Ich würde ihn am allerliebsten gern an die Wand hängen. Denn gestern ist mir auch aufgefallen, dass ja nicht nur der Fluss, der uns ja wirklich quasi in den Bann zieht mit seinen goldenen Wellen und es glitzert. Und wenn da noch ein Licht drauf fällt, oh, aber außenrum, die Dekorationen um den Spielplan drumherum, entlang der Punkteleiste, das glitzert auch. Und da ist dann auch noch so ein Kranich, der sich da so, also einfach so schön. Und jetzt setze ich sogar noch einen drauf. Wenn es diesen Spielplan als Tischdecke gäbe, als Spielmatte, wäre ich sofort dabei und würde sie ausrollen und würde sie täglich bügeln. Aber dieser Effekt würde verloren gehen. Aber am Goldenen Fluss hat mir nochmal gezeigt, wie sehr ich auf Spiele abfahre, die mir etwas Besonderes geben. Und wenn Gold mit drin verarbeitet ist, finde ich es mega. Das war schon bei Die Rote Kathedrale so, wo tatsächlich in den Karten auch dieses Gold mit eingewoben ist. Das ist bei Codex Naturalis so, wo mit Gold bearbeitet wird. Das sieht so wertig und so wertvoll und so exklusiv aus. Also lasse ich mich gerne davon einfangen.
Ja, das geht uns genauso. Obwohl, ich hätte den Silbernen Fluss auch nicht schlecht gefunden.
Ja, ja, grundsätzlich.
Aber das wird die Fortsetzung oder das Prequel zu Am Goldenen Fluss wird der Silberne Fluss. Dann haben wir noch den Bronzenen Fluss. Ja, was ist denn euer persönliches Fazit, bevor wir noch einmal auf die harten Fakten kommen?
Also ich würde einfach mal sagen, ich zitiere die liebe Carmen, die liebe Grüße. Sie hat nämlich gesagt, das Spiel hat eine schöne Wohlfühlkomplexität und da möchte ich mich nahtlos anschließen, weil man hat halt echt ein belohnendes Spielgefühl hier. Man kriegt halt ständig Boni, man hat halt wenig das Gefühl, irgendwie in Mangelphasen irgendwie zu verweilen. Ja, ansonsten fahre ich halt nochmal auf dem Fluss und hole mir nochmal irgendwie Geld und das klappt dann schon und danach kann ich dann wieder bauen. Also das Ganze hat irgendwie einen schönen, flotten Spielflow. Das Ganze ist redaktionell gut aufbereitet. Man kann es gut erklären mit dem, was auf dem Tableau steht. Man kann wirklich die neue Mitspielende schnell reinholen. Die sind halt auch von der Optik fasziniert. Man kann in jeder Runde viele kleine Entscheidungen treffen. Also für uns ist das ein wirklich schönes Rundum-Paket.
Ja, ich kann da eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, aber den Aspekt mit dem Erklären, wir sind ja oft diejenigen, die Spiele erklären und das ist so toll an diesem eigenen persönlichen Board, dass du wirklich deine Züge da aufgeschrieben stehen hast, der erste Schritt, zweite Schritt, da kann man alles dran langarbeiten und alles erklären und das finde ich halt immer ganz gut. Also wir haben es jetzt schon ein paar Mal erklärt und es blieben fast keine Fragen offen und es konnte losgespielt werden und und dieser Aspekt des, oh Gott, es ist gleich vorbei, der gefällt mir auch immer noch ganz gut. Was mache ich jetzt noch, bevor das Spiel gleich endet? Also da hat man schon auch so ein bisschen den Druck, sich zu optimieren, aber muss immer die anderen noch mit im Auge behalten. Das finde ich auch gut.
Mir fehlt nur noch eine Winzigkeit an dem Spiel und das ist ein kleines Kärtchen, auf dem die Schlusswertung nochmal dargestellt ist. Das wäre dann doch das Tüpfelchen auf dem I. Man hat zwar eigentlich alles schon so vor sich, aber trotzdem ein kleines Kärtchen, wo man da nochmal durchgeleitet wird. Das hätte ich noch ganz toll gefunden.
Und dafür wäre tatsächlich in diesem ganz großartigen Inlay noch Platz. Ich habe schon gehört, dass Leute so ein bisschen bemängeln und sagen, wie soll ich denn das alles reinkriegen? Der Deckel geht gar nicht zu, aber ich kriege das locker hin. Da wird eben so ein Tütchen mit dem Spielmaterial noch ein bisschen zusammengerollt und die Kuckuck von oben dann noch so ein bisschen gedrückt. Aber es geht alles rein. Und ich persönlich bedanke mich sehr dafür bei allen Spieleherstellern, die sich wieder daran erinnern, wie hilfreich doch ein Inlay sein kann und wie großartig auffordernd der Charakter eines Spiels sein kann, wenn ich den Deckel aufmache und ich schaue nicht auf 25 Kunststofftüten, die ich dann erst aufmachen muss, alles auf dem Tisch rausleeren, sondern ich habe das, ich kann es rausgreifen, ich kann es hinterher wieder reinmachen. Das ist für mich wirklich ein Plus bei Spielen und es ist für mich total crazy. Ich erinnere mich, dass das, also in der Zeit, seitdem ich spiele, eigentlich immer so war, Spieler hatten immer ein Inlay und dann war irgendwann der ganz große heiße Scheiß, dass man gesagt hat, boah, geil, super, das kann man alles in Tüten reinmachen, ne? Und dann wurden aber die Spiele immer umfangreicher und irgendwann hat man vielleicht gemerkt, dass das mit den Tüten dann doch keine Lösung ist. Und ich hoffe, dass das so eine entgegengesetzte Tendenz ist, wieder hin zu mehr Struktur, zu mehr Optimierung, zumal es ja auch ganz viele Leute gibt, die einfach bereit sind, über 3D-Druck oder eben über Inserts, die sie irgendwo anders kaufen, dieses Plus an ja auch innere Harmonie beim Spielen für sich in Anspruch zu nehmen. Ja, Ina, du hast ganz am Anfang ja schon die Brücke geschlagen und hast gesagt, du hast dich so ein bisschen schlau gemacht. Das ist ein Crossover eben aus einer Rollenspielwelt. Habe ich das richtig so verstanden?
Genau. Ja,
so habe ich verstanden. Und wenn ihr euch Francesca Beralt oder Beralt anschaut, eben die Frau, die dieses wunderschöne Spiel entworfen hat, dann ist das auch eine Frau, die ganz harte Arbeitsconnections hat in die Computerspielwelt und also verschiedene ästhetische Elemente von dem einen in das andere reinholt. Und als ich dann gelesen habe, dass sie zum Beispiel auch bei solchen Spielen mitgearbeitet hat, wie Diablo oder Warcraft, dann war es mir klar, diese Frau hat einfach Lust, fantastische Welten zu machen. Und in einer solchen bewege ich mich. Auch ich fühle mich nicht wie ein Samurai, auch wenn ich mich oftmals am Spieltisch so aufführe. Aber das ist auch nochmal eine andere Sache. Aber ich lasse mich sehr in diese Spielwelt entführen und während ich ja schon oftmals gesagt habe, dass es Spiele gibt, bei denen es mich Überwindung kostet, das Spiel anzuschauen, merke ich schon, dass ich manchmal einfach mir nur das Spiel anschaue und glücklich bin. Und das ist so eine Qualität, das gönne ich vielen von euch.
Da können wir uns aber einfach nur anschließen. Ja, es steht auch oft dekorativ rum.
Ich werde noch erwähnen, dass der Designer Keith Piggott ist, den habe ich nicht gekannt. Dann habe ich in Boardgame Geek nachgeguckt und da taucht er auch nur noch mit zwei anderen Spielen auf, nämlich A Walk in the Woods und Drawn to Adventure. Ah, entschuldige, noch ein drittes, nämlich The Great Barrier Reef Card Game. Und mit denen konnte ich gar nichts anfangen. Also ein eher unbeschriebenes Blatt, aber möglicherweise durch diesen Erfolg des Spiels, und das könnte ich mir vorstellen, dass dieses Spiel also auch im kollektiven Gedächtnis übrig bleibt und wenn es dann jetzt auch überall verfügbar sein wird, ganz viele Leute es haben möchten. In Deutschland ist es bei Cosmos erschienen. Im ursprünglichen Verlag musste man sich an Office Dog wenden, auch ein Verlag, der mir eigentlich gar nichts sagt.
Sagt mir auch gar nichts.
Und es wäre schön, wenn dieses Spiel nochmal in einem Jahr im Mai vielleicht noch einmal so in Erinnerung gerät, wenn es darum geht, ein Kennerspiel zu prämieren oder vielleicht den Deutschen Spielepreis zu vergeben.
Ja, darüber haben wir uns auch gestern noch unterhalten, genau. Ja.
Habt ihr auch die Tendenz, so die ersten Spiele, die rauskommen, die richtig gut sind, sofort so als heiße Titelkandidaten für euch schon irgendwie so vorzumerken und dann auch eher hängen zu bleiben und zu sagen, oh, das dann wird was. Wogegen, je weiter das Spielejahr fortgeschritten ist, nimmt man es halt einfach nur zur Kenntnis, weil so der eigene Füllstand an neuen Spielen vollkommen ja oben angekommen ist.
Ja, die Gefahr ist eigentlich wirklich größer, dass man sie dann doch wieder vergisst, wenn dann sich andere gute neue Spiele da rüberdecken. Dann besteht die Gefahr manchmal, dass so ein Spiel vielleicht im Spielejahrgang zu früh erschienen ist. Aber man weiß ja nicht, was noch kommt bis dahin. Von daher
freuen wir uns einfach wieder auf einen hervorragenden Spielejahrgang mit ganz tollen Familien-, Kenner- und Expertinnen-Spielen. Ihr beiden, damals, als ihr in unserem Podcast wart, da hatten wir noch nicht die Rubrik, was ist euer Brettspieltraum? Das möchte ich noch heute mit euch nachholen. Und ich frage euch ganz einfach unverblümt, wenn ihr etwas rund um das Thema Brettspiele erleben könntet und wir könnten es euch ermöglichen, welchen Wunsch hättet ihr? Und wer von euch beginnt, das entscheidet ihr natürlich jetzt, indem ihr euch tief in die Augen schaut und eine von euch beginnt loszureden.
Ich fange mal an. Ich wurde das auch schon mal an anderer Stelle gefragt und habe ich gesagt, da ich sehr oft Regel erkläre und das ja auch schon ein bisschen Aufwand ist, meistens macht es auch Spaß, aber nicht immer, wäre es wirklich schön, wenn man einfach mal ganz schnell so eine Regel scannen könnte und die im Kopf bleibt. Aber ich würde es jetzt noch ergänzen und auch dann gut erklären könnte, weil nur weil man die Regel im Kopf hat, heißt es nicht immer, dass man die gut erklären kann. Und manchmal gibt's so Spiele, da weißt du nach dem fünften Satz, nee, du musst nochmal neu anfangen, das war nix. Und die Eigenschaft würde ich mir wünschen, dass ich wirklich alle dann auch gut erklären könnte. Das wäre meins.
Ja, ich bin ja nicht diejenige, die Regeln erarbeitet, das machst ja dankenswerterweise immer du. Aber ich finde es halt um die Spiele, die man im Regal stehen hat und die man so gerne alle nochmal spielen möchte. Und dann denkt, ah, verdammt, aber dann muss man sich ja nochmal die Regel angucken. Also ich hätte gerne die Regeldatenbank im Kopf und ich könnte halt einfach so abrufen, ah Mensch, Underwater Cities, ja, komm, pack's auf den Tisch, ich weiß noch ganz genau, wie es geht. Das fände ich halt einfach schön, um halt die alten schönen Schätzchen, die hier um einen rum im Regal stehen, dass man die halt einfach häufiger auf den Tisch bekommt.
Ja, ich bin ganz optimistisch für euch beide, wenn ich in die Zukunft gucke. Neurochirurgie wird euer Codewort sein. Ich sehe schon zwei Chips bei euch links und rechts hinten am Hypothalamus kleben. Und ja, ich kann mir das aber wirklich vorstellen, dass es irgendwann solche Neuro-Enhancer-Möglichkeiten gibt, Bereiche des Gehirns zu aktivieren und dann einfach zu sagen, ja klar, Underwater Cities, pass auf, stell hier hin, hier, nimm dir einen Tang, nimm dir...
Sister?
Plaste, genau, sowas.
Wie heißt das da noch?
Ja, genau. Und deswegen nimm dir weiß, grün, gelb. Ja. So einfach ist es.
Du hast ja so recht.
Es war mir eine ganz große Freude, mit euch diese Zeit verbringen zu dürfen. Danke dafür, dass ihr mit mir am Goldenen Fluss vorgestellt habt. Und ich glaube, es gehört sich auch so zu sagen, dass zumindest mal mir das Spiel von Cosmos zur Verfügung gestellt wurde und dass ich dieses Rezensionsexemplar in diesem Zusammenhang jetzt auch mit euch hoffentlich von allen Seiten dargestellt und beleuchtet habe.
Dürfte ich noch abschließend was sagen?
Unbedingt.
Ich finde es sehr schön, dass Andrea die Texte vorliest. Ganz toll. Und nochmal Grüße.
Das gebe ich auf jeden Fall so weiter. Wäre sie jetzt hier, würde sie ein wenig erröten, denn sie hat das schon öfters gehört, dass Menschen die eingesprochenen Texte sehr schön finden. Und das ist ja so ein bisschen unangenehm. Aber auf dieser Ebene so ein bisschen damit zu kokettieren, dass es unangenehm ist, gebe ich auf jeden Fall so gerne weiter. Und damit ist auch nochmal gelüftet. Vielen Dank an meine Frau Andrea, die sich die Zeit nimmt, die Texte einzusprechen, die kurzen Texte, die uns thematisch in so ein Spiel einbringen sollen. Und ihr beide wisst am besten, was jetzt noch kommt.
Oh ja. Wer darf anfangen zu zählen? Darf ich? Ja. 3, 2, 1.
Oh, war das so schön mit euch. Vielen, vielen, vielen Dank.